Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen und diesmal auch ZuseherInnen. Hier ist Magdalena Cyberdraht, nicht wahr? Also eigentlich Magdalena Meisendraht, aber ich bin halt hier im Cyberspace heute für Sie. Aus der Isolation senden wir heute eine Sonderfolge und ich rufe gleich mal meinen Kollegen an, meinen Moderationskollegen. Wenn ich die Taste finde, Moment. So, Anruf absetzen. Jetzt klingelt es. Moment. Ah, was ist der nimmt schon ab.
Was ist für eine Scheiße hier mit dem, das funktioniert.
Herr Eisenbart, einfach. Sie sind auf Sendung. Ach, nicht fluchen. Verdammte Axt.
Sind Sie jetzt dran, Frau Meisendraht?
Ja, ich höre Sie und alle hören Sie. Jetzt haben wir Ihren blöden Kraftausdruck da drauf.
Entschuldigung.
Eisenbart und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Ohne Literatur, nice.
Nice, nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ich bin aber auch wirklich, ich verstehe das nicht mit dem ganz. Jetzt
ja,
habe ich hier.
Auch, was ist denn mit Ihrem Bild los? Ich kann überhaupt nichts erkennen. Was ist denn da bei Ihnen?
Ich sehe mich doch. Ist alles gut.
Eisenbart, wir haben gesagt, wir machen hier schön eine für die Leute, die jetzt zu Hause bleiben, als kleine Aufmunterung, eine schöne Literatursendung.
Ja, ist doch schön.
Ja, aber man sollte, wenn wir doch schon Video machen, dann sollte man doch auch ein Video haben, nicht wahr?
Ja, dann die
wir
Leute
haben... Wir haben keine Zeit, ich habe ja auch noch Termine heute. Also, Herr Eisenbart, hallo erstmal, nochmal auch an Sie.
Hallo.
Wie geht's, wie steht's bei Ihnen?
Ja. Ja, alles gut, alles, Moment, wo muss ich denn hier... Aha. Sehen Sie mich jetzt?
Also ich sehe gerade grundsätzlich relativ wenig, weil ich habe nämlich eine
gibt auch andere Brillen.
Es gibt auch andere Brillen, nicht wahr? Aber ich habe eine VR-Brille, mit der ich gerade in Madagaskar am Strand liege,
ja.
Während ich quasi zu Hause bin. Und das
schön.
Ist ja auch, diese Zeiten bringen es ja mit sich, dass man zu ungewöhnlichen Mitteln greifen muss, nicht wahr? Wenn man schon zu Hause bleiben muss, dann kann man aber auch gleich zum Beispiel Urlaub auf dem Holodeck machen.
Ja, so bin ich auch dabei. Mhm. Haben Sie mich mitgenommen in Ihrem VR?
Ja, richtig, ich habe Sie mitgenommen. Ich habe ein Avatar von Ihnen, so nennt man das, wenn man quasi ein alter Ego hat.
Ja, Hinduismus. Ich habe da eine
virtuelle alte Hose genommen, habe da Stroh hineingestopft.
Aha.
Und dann ein Hemd, mit das habe ich dann auch Stroh reingestopft.
Ja.
Und das habe ich dann neben mich in den Sand gesteckt und das sind dann quasi Sie und ich rede auch recht viel mit Ihnen. Aber das kriegen Sie wahrscheinlich auch wieder nicht mit, weil Sie ja nicht zuhören, Herr Eisenbart.
Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen zu unserer Sendung. Wir machen eine Literatursendung. Ich lall schon ein bisschen, denn ich habe vielleicht auch schon einen Cognac getrunken, weil man muss ja nicht mehr sozial interagieren. Das ist ja sehr schön. Aber natürlich habe ich das jetzt nur... Ich habe nichts getrunken. Wir sind hier ja jugendfrei.
Wir sind frei von Jugend, das stimmt. In unserem Moderationsduo findet man relativ wenig Jugend.
Ja.
Haben Sie recht, aber wir wollen jetzt ja auch gerade die Chance nutzen. Ich meine, jede Krise ist ja auch eine Chance.
Ja.
Und wir können jetzt die jungen Hüpfer auch so ein bisschen abnehmen mit unseren Internetvideos, die wir jetzt hier machen.
Genau.
Aber ich sehe gerade, es ruft schon der erste Text ruft schon an, nicht wahr?
Okay.
Schauen Sie mal kurz aufs Display. Wer ruft gerade an hier auf unserer Konferenz?
Lente.
Lente?
Lente.
Der hat
Fabian
auch was zusammen.
Fabian Lente müsste das sein.
Sehr schön. Ja,
nehmen
dann drücke ich mal auf Annehmen.
Ja, nehmen Sie ihn mal rein. An.
So, ich hoffe, man kann mich hören. Ich lese 4 Gedichte aus meinem neuen Gedichtband Apnoe vor. Erschienen bei Rodney's Underground Press. Und ich fange jetzt einfach mal an. Einmal sah ich nachts in den Himmel, während ich da saß und trank, und ich war mir nicht mehr sicher, wessen Leere ich füllte. In den Trümmern ein Haus, und du siehst aus dem Fenster auch ein Garten und vergiss mein nicht, doch daran kannst du dich nicht mehr erinnern. Ich will keinen Stein zum Fliegen zwingen und keinen Vogel dazu, es nicht zu tun. Auch sonst will ich nichts und deshalb bin ich nichts geworden. Und deshalb werde ich morgen nichts sein und übermorgen nichts anderes. Etwas, was verschwindet, wenn es sein muss. Nichts weiter. Ich falte meinen Schatten von allen Seiten hin zur Mitte, streiche ihn glatt an den Kanten und lege ihn neben deinen. Er war lange genug Zeuge. Ab Noah, mein neuer Gedichtband, erschien bei Rottnest Underground Press. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank.
Das war Fabian Lente mit drei Miniaturen aus seinem Fundus.
Ich muss kurz aufstehen, ich muss kurz was richten. Reden Sie mal.
Ja, wir haben heute nämlich Texte dabei. Also nochmal ganz kurz, was wir machen. Wir sammeln Texte von Nürnberger AutorInnen und auch anderen AutorInnen, die nicht in Nürnberg sind, in Fürth zum Beispiel. Und veröffentlichen die einmal im Monat bei Radio Z. Und
auf Radio Z. Und Radio Z
im Internet.
Ist ja jetzt, Radio Z ist ja jetzt in der Corona-Krise auch betroffen, nicht wahr? Sie wissen das?
Ja.
Der Radio Z-Chef hat den Schlüssel genommen von Radio Z und hat umgedreht, dreimal, nicht wahr?
Ja.
Bis das Super-Sicherheitsschloss von Secure 3000
ja.
Auf Anschlag zu war. Und dann hat er den Schlüssel einfach verschluckt und hat gesagt, so, ihr bleibt jetzt alle außerhalb des Radios, weil Ansteckungsgefahr, bis der Schlüssel wieder da ist.
Ja, aber der... Ja. Die Chefs haben da wohl keine, aber die Chefin ist es ja sogar. Die hat wohl keine Angst vor Schmierinfektion.
Richtig, denn wir wissen alle, Corona ist nicht schmierinfektionsübertragbar. Aber wir sind natürlich keine Medizinsendung, Herr Eisenbart.
Richtig.
Da möchte ich jetzt gar keine Tipps geben, keine Tipps und Tricks. Auch wenn ich sie hätte. Ich hätte sie schon.
Ja, das glaube ich, dass sie einfache Antworten auf alle schwierigen Fragen haben. Das kann ich mir wieder vorstellen. Aber sie sind nicht Drosten zum Beispiel. Nee. Sind sie nicht.
Nee, bin ich nicht. Stimmt, so heiße ich nicht. Ich heiße Eisenbart. Ich heiße Meisendraht. Jetzt habe ich meinen Namen Sehen Sie, so verrückt wird man schon in der Isolation.
Ja.
Ich bin ja schon ganz durchgewuschelt vor lauter virtuellen Surfen.
Genau.
Wo man jede Identität annehmen kann. Ich war im Internet drinne.
Genau.
Wenn Sie zum Beispiel sich auf einem Forum anmelden, könnten Sie sich ja auch als Frau Meisendraht anmelden. Und das würde keiner merken.
Auf dem Forum.
Auf dem Forum,
Romanum, richtig. Oder was?
Nein, im Internet drin, da gibt's Foren, da spricht man über Dinge, zum Beispiel über Modelleisenbahnen.
Aha.
Ich hab da erst letztens, ich bin auf so ein Modelleisenbahnforum,
ja.
Habe ich mit einem, der hat sich Mr. Ministerpräsident genannt.
Wollen Sie auch Kaffee?
Ja. Ja, gerne, schicken Sie rüber, bitte.
Ja, hier.
Wo kann ich den?
Hier.
Ach.
Ja.
Ach nö.
Ja, lassen Sie
es. Na gut, Herr Eisenbart, erzählen Sie doch mal, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Erzählen Sie doch mal irgendwas, was Ihnen einfällt zum Thema Isolation und Literatur.
Das mache ich gleich, und zwar nach dem Text von Anja Gmeinwieser.
Ja, jetzt muss ich aber warten, bis sie anruft. Moment. So, jetzt steht die Leitung steht,
ja.
Wir schalten rüber.
Gescheitert. Stell dir vor, du bist in einem Flughafen gefangen. Stell dir vor, dein Pass hat zwischen dem Check-in und dem Abflug, bei dem du, nur du, ausnahmsweise nach besagtem Pass gefragt wurdest, eine andere Biegung genommen als du selbst. Ich stelle mir das manchmal vor und dass dies eine Vorstellung ist, die ich mit vielen Leuten teile und dass uns alle ein wohlig ekler Schauer befällt. Lustangst vor dem Leben im Niemalsland, in einer Dystopie aus Paranoia, die uns die Welt erst erschließt, Spätestens seit diesem Film mit Tom Hanks, in dem Tom Hanks einen mit Pass- und Visa-Problemen spielt, stellt sich das doch jeder mal vor. Und ich meine, man weiß ja auch, dass es diesen Menschen tatsächlich gab, den Tom Hanks da gespielt hat. Ein Perser, der gut 20 Jahre eine Institution aus Ironie und Bürokratie im Charles de Gaulle war. Und das gibt es jetzt auch wieder. Am Terminal 1 von Kuala Lumpur ist ein Syrer gefangen. Ein Jahr schon, weil kein Visum, kein gültiger Pass und schon geht nichts mehr. Die meisten, wie ich, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das bei dir genauso ist, sind keine mit Pass- und Visa-Problemen, sondern mit gut bürgerlichen Problemen wie: Wohin fahre ich in den Urlaub? Oder welches Auto kaufe ich mir? Oder was? Macht mein Job mich noch glücklich? Oder Spülmaschinentabs sind alle. Auch wir wollen uns doch manchmal in die Größe einer absolut verfahrenen Scheißsituation schmieden, oder? Stell dir den Flughafen, in dem du gefangen bist, mittelgroß vor. München vielleicht oder Tegel, Paris, wie der Perser, oder aber Bilbao. Das klingt nach einem Getränk mit Sahne. Der Flughafen von Bilbao wurde von Calatrava gebaut und schaut angeblich aus wie eine Taube vor dem Staat. Heißt auch Taube, La Paloma. Zyniker könnten jetzt einwenden, er sehe eher aus wie ein Kampfjet, wie auch ein, und wenn auch ein schöner, weißer, verglaster, zarter Kampfjet im Abheben, da in Bilbao. Dass dir gleich egal sein wird, wie der Flughafen von außen aussieht, wo du ja innen gefangen bist, ist ja auch klar. Im Ernst. Wahrscheinlich kann jemand wie du oder ich in einem Flughafen gar nicht so sehr gefangen sein, wie wir uns das gerade zusammenreihen. Wahrscheinlich wäre das in Wirklichkeit so ein Fall von irgendwas, geht immer ein Fall von mein Pass ist ein Visumswunder, ein Fall von heute hasst mich das Auswärtige Amt, aber die biegen das gerade. Oder nicht? Oder ist das eine trügerische Hoffnung? Ein privilegierten Phantom? Jedenfalls, so viel steht für unseren Tag-Albtraum fest. Die Situation ist verzwickt und du verlässt diesen Flughafen nicht ohne Pass und Punkt. Du hättest dich wahrscheinlich bereits an das Sicherheitspersonal gewandt, an der Hauptgepäckkontrolle. Die hätten deinen Pass zumindest zuletzt in der Hand gehabt. Und natürlich hätten sie sich dein Problem angehört, nicht weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Oder weil du jetzt in meiner Vorstellung so sehr aussiehst nach Business Class, dass ich wahrscheinlich sie sagen würde, würden wir uns tatsächlich begegnen. Schließlich aber nach Freundlichkeit, Unfreundlichkeit und eine Art panischen Tobsuchtsanfall deinerseits hätte das Sicherheitspersonal sich wieder lieber der Sicherheit der Menschenmasse zugewandt, die da gerade durch das Personenleitsystem daherkommt, wie Überraschungseier auf einem Schokoladenfabrikfließband. Deine kaltschwitzigen Hände hätten bereits gegoogelt, was in diesem Fall zu tun sei, nur um zu erfahren, dass der Flughafen in Wirklichkeit der schönste Ort für einen Passverlust sei. Den Umständen entsprechend geradezu hervorragend. Hier könnte dir geholfen werden. Hätte das Internet freimütig behauptet und das ungläubig aufgerufene Impressum dieser Seite hätte dich noch nicht einmal misstrauisch werden lassen. So würdest du zwischen den Wartenden eben nicht warten, sondern gehetzt zwischen ihnen herumsuchen, auf allen Vieren unter den Wartesitzen, zwischen den Massageliegen in den Mülleimern, den Schuhstaub, der sich jahrelang in den steingrauenen Teppichboden gefressen hat, an den Handflächen und Knien. Zwischen ihnen sitzen und mit gleichem leeren Blick ins Nichts starren wie sie, nur aus ganz anderen Gründen, und dir Gedanken machen über die situative Ähnlichkeit, die diese Unterschiede fast verschwimmen lassen würden. Telefonanrufe, bei Menschen, bei denen du dir ein gewisses Verpflichtungsgefühl dir gegenüber erhoffst, eine Schwester, ein oder zwei Kollegen, ein Sekretär. Stell dir vor, wie zwar Mitgefühl geäußert wurde, aber keine Hilfe zugesichert. Das freundliche in Stich lassen desjenigen, der einem eigentlich egal ist. Schau dich an. Zwischen den Wartenden, wie du dich langsam einkriegst, normalisierst, dein Herzschlag, dein Atem, dein Blick, der Rückzug in dein Inneres, die Panik, klein wie eine Gewehrkugel, abschussbereit in deinem Brustkorb, noch fühlbar, doch hier drinnen. Wo die Welt nicht ist, auf dem Teppichboden, ist ein kleiner Fleck, dessen Form dir immer wieder vor den Augen verschliert. Stell dir vor, wie du schläfst. Erwachst, den Durchsagen laust, ready for boarding and don't leave your luggage unattended. Du kaufst dir eine Flasche Wasser. Ein Thunfisch-Sandwich, verzehrst beides ganz langsam. In Zeitlupe. 30 Mal kaust du jeden Bissen in Zeitlupe. Das wäre doch wirklich nicht nötig beim ungetoasteten Toast, der eigentlich schon von der Plastikfolie vorverdaut wurde. Aber dir dämmert, dass du eine Zeit hast. Eine Ewigkeit für dieses Thunfisch-Sandwich. Beobachtest die anderen beim Warten. Vertrittst dir die Beine, wirfst 2 Euro in den Massagesessel für 7 Minuten und weil dich der Massagesessel so freundlich anfasst, so genau wissend, wo es wehtut, wo die Muskeln sich verhärten, wenn man panisch angespannt ist, gleich nochmal 2 Euro. Du schläfst. Du studierst über Tage das Schlafen in verschiedenen Körperpositionen, weißt bald, wann du dich ungestört über mehrere Sitze breiten kannst, kannst aber auch im Sitzen mit dem Kopf auf den Händen und Ellenbogen in die Knie gestützt schlafen. Du probierst Duty-Free-Sandwich-Sorten und bleibst bei Hähnchen mit Currycreme, auf das du dich jetzt immer geradezu freust, zwischen gefühlte Düsternis und tatsächliche Düsternis und denkst Gedanken an draußen und die Gedanken sind wie Nierensteine, nur statt für die Nieren fürs Bewusstsein, Kristallen, bunt gemustert, eigenartig schön und immer, wenn man sie fast vergisst, ersetzen sie dir doch wieder einen Stich, der dich fast in die Knie gehen lässt. Einige Beispielbewusstseinssterne, die jemand in deiner Situation denken könnte. Alleen. Kastanien. Arbeit. Alltag. Asphalt. Abwasch. Bekanntschaften. Konkurrenz. Gemeinsames Essen. Geschäfte, Geschäftigkeit, ich meine Einzelhandel, Stammkundschaft, Autobahnen, Erlkönige, Sonntagsfahrer, Regen, Wetter insgesamt, gewohnte Gerüche, die schnell vergessen und dadurch noch ungewohnter werden, also ohnehin ungewohnte. Du findest, als die Gedanken ein wenig schmerzärmer geschliffen haben, ein Schicksalsgenossen, vielleicht nach 10 Tagen, oder ihr findet euch beim Haarewaschen auf der Toilette. Dem wiederholten Haarewaschen auf der Toilette. Kennt man, glaube ich, auch aus diesem Tom Hanks-Film. Zuerst Misstrauen. Wieso immer ihr auf der Toilette? Shampoo in den Augen. Das fließt immer dahin, weil das Waschbecken viel zu klein und die Wasserstrahlen automatisch sind. Du ganz offensichtlich immer auf der gleichen Geschäftsweise, er in der Uniform des Bodenpersonals, einander taxierend. Was tut der andere da? Schließlich er ganz offen. Ich habe sie beobachtet. Sie sind immer hier. Es gibt gar keinen Flug für sie. Ist gecancelt für immer, nicht wahr? Er zwinkert. Du murmelst. Pass verloren, nicht wiedergefunden, irgendwie geblieben, trotz vielleicht möglicher, nicht möglich ausgeschöpfter Alternativen. Du bist ein Flughafenbewohner geworden. Und dann ist das bei ihm ganz genauso. Seine Vorstellung hat ihn in dieselbe Scheiße geritten wie deine dich. Fast dieselbe Scheiße. Es sei seiner freiwilligen Ausreise entwischt, sagt er. Der Schalk thront, in dem sich Falten in seinem Nasenrücken und da draußen. Keine Bleibeperspektive, sagt er mit Anführungszeichen und ist sich sicher, es liegt an seinem Namen. Assad. Kann man niemanden verübeln, sagt er und zieht eine Schulter hoch, aber dass solche Leute Namen haben, verleitet so viele Gleichname wie ihren Namen. Du verübelst weder ihm seinen Namen noch die Angst aller anderen vor diesem Namen. Und wahrscheinlich denkst du, heißen viele Leute Assad und wahrscheinlich denkst du, gab es auch Assads, die bleiben durften. Assads Dilemma ganz klar übertrifft das deine. Du musst zugeben, würde jetzt ein Filmteam kommen auf der Suche nach traurigen Geschichten, dann würden sie Assad ansuchen und nicht dich. Filmteams suchen immer die ärmste Sau und du bist von außen betrachtet nur die zweitärmste. Ihr fallt als Gefangene nicht weiter auf, denn er trägt stets und stolz eine erschlichene Uniform des Toilettenpersonals, Facility Management, während du nicht auffällst, wenn du einen Anzug trägst. Wer Uniform trägt, muss sich nicht verstecken. Ist bereits. Versteckt. Trägt eine neutrale Maske im Gesicht, die keiner Schicht bedarf. So haltet ihr euch unter den anderen, den Echten auf. Ein Schlüsselbund und unauffällige Bewegungsfreiheit auch vor den Überwachungskameras. Das sind die Privilegien, die Assad genießt. Er teilt sie, die Privilegien, mit einer Geste der Großmütigkeit und nicht ohne seinen Gesprächshunger an dir zu stillen. Es ist eine beständige warme Dusche aus Worten, die du genießt. Eine warme Dusche aus Worten, die zu Geschichten und Trivialem verschmelzen, die über deine Haut rinnen und deinerseits deine Sehnsucht nach menschlicher Nähe jenseits des gemeinsamen Wartens beruhigen. Ihr schlendert tägliche Sonntagsspaziergänge durch die Bäume, zu denen nur Zugang hat, wer Uniform und Schlüsselbund trägt. Die Räume des Zwielichts, des Aussortierten, des Sondermülls, der Schmuggelware. Ich frage mich, gibt es diese Räume in den Winkeln tatsächlicher Flughäfen überhaupt? Räume, in denen sich all das sammelt, was als Satz im Sicherheitsfilter hängen geblieben ist? Riesiges Licht und schwebender Stab und du musst am Keller denken, weil die Fenster so weit oben sind. Und in diesem Zwielicht die gesammelte Schönheit des Verbotes. Äffchen, so klein, dass sie in Zigarrenschachteln passen und blauschimmernde Aras, kreischend auf Elefantenfußhockern und ausgestopfte Krokodilkinder und Elfenbeinschnitzereien und aufgespießte Schmetterlinge, verstaubt prachtvolle Teppiche und grau und anorganische Gaskartuschen, Weinflaschen, Behältnisse für Flüssigkeiten mit mehr als 100 Milliliter Fassungsvolumen, Folienpäckchen mit Pulver und trockenem Grün, Pfefferspray, Messer mit langen Klingeln, Feuerzeuge, Handfeuerwaffen und Deosprays, kategorisiert und in Halden aufgeschlichtet. Stell dir vor, wie du dir vorstellst, wenig von diesem Pulver zu probieren und dich schließlich mit Assad in einer Art Kampfsex nackt auf dem Teppich zu wälzen. Stell dir vor, wie ihr schon allein aus Langeweile und Fatalismus diese Vorstellung in die Tat umsetzt. Und wie dir dein Flughafenleben immer erträglicher, ja geradezu schön scheint. Wie alles ein bisschen mehr Farbsättigung, Kontrast und Tempo und das bekommt, wie hier im Schutz des Flughafens ein Leben führt, das aufregender, wilder, gefährlicher, aber sicherer wäre als das Leben in der Welt. Wie ihr manchmal und ohne Not Schnaps aus dem Duty-Free-Laden klaut, wie das Leben plötzlich so ist, wie in den Vorstellungen, als ihr euch das Leben noch vorgestellt habt. Du für immer im Homeoffice und immer weniger im Homeoffice. Die verwischend verschiedenen Gesichter der Duty-Free-Kassiererin mit dem immer gleichgültigen Lächeln. Where are you flying to today? Diese ewigen Durchsagen und Last Calls, die asiatischen Namen nicht aussprechen können. Ihr lacht darüber. Da im Flughafen von Bilbao, in diesem schönen Flughafen von Bilbao, die Taube bleibt einfach sitzen. Der Kampfjet hebt nicht ab, einfach weil. Das Gebäude reckt Schnabel oder Nase gegen Himmel, atmet Freiheit und bleibt, wo es bleibt, in Bilbao. So wie auch du bleiben würdest, geborgen zwischen Werbeflächen und Wartesitzen und Schnapsläden. Und letztendlich kommt es ja auch darauf an, auf das eigene Gefühl und zumindest mein liebstes, mächtigstes Gefühl, das weiß ich lange schon, ist die Gewohnheit. Die hat immer zum Heimatgefühl geführt, in meinem Supermarkt, meinem iPhone, meinem Büro, jetzt eben mein Flughafen. Es würde doch so vieles einfacher machen, bequemer nicht. Dein Flughafen, dein Heimatflughafen, Bilbao.
Das war,
da sind wir wieder,
ein Text von Anjak Meinwieser. Geschrieben in und über Isolation. Denn das ist heute unser Thema. Wir sammeln immer Texte ein zu einem Thema und veröffentlichen die einmal im Monat in unserem Podcast.
Richtig. Podcast www.eisenbadmeisendraht.com für alle, die es noch nicht im Internet, das heißt ganz ohne Körperkontakt, können Sie den kontaktlos abrufen.
Ja.
Ja, richtig.
Ja.
Aber jetzt bin ich gespannt, was unser Literaturprofessor zum Thema Isolation und Literatur zu
Isolation.
Sagen
hat. Isolation.
Ja.
Lateinisch.
Isolare.
Ich dachte isoliere.
Okay.
Von Isolierband.
Ach so.
Auf jeden Fall, Literatur ist auch ein lateinisches Wort. Da haben wir schon mal die erste Gemeinsamkeit.
Ah, verstehe. Okay,
ja.
Alles klar.
Beispiele aus der Literatur. Aufzeichnungen aus dem Kellerloch zum Beispiel. Dostojewski. Wo jemand im Keller drin sitzt und sagt,
richtig,
hier gehe ich ganz bestimmt nicht mehr raus. Das ist, ja, ein Beispiel. Die Verwandlung.
Richtig, Kafka, nicht
von
wahr?
Samsa.
Nein, Kafka. Samsa ist der Mann, der sich in der...
Ja, das weiß ich.
So, aber ich wollte für die Zuschauerinnen, Zuschauer, wir können endlich Zuseherinnen. Ich liebe dieses Wort Zuseherinnen.
Zugucker.
Zugucker. Und stellen Sie sich vor, Sie wachen auf, nicht wahr, eines Morgens aus unruhigen Träumen. Und dann ist auf einmal nichts, wie es vorher war in Ihrem Leben.
Ja, jemand musste Frau Meisendraht verleumdet haben, zum Beispiel.
Genau. Und auf einmal schalten Sie den Fernseher an, da steht ein Söder oder eine Merkel und bittet Sie in einem doch herrischen Ton, dass Sie dann doch vielleicht heute mal nicht auf das Konzert von Andreas Gabalier gehen sollen, zum Beispiel, wo Sie sich seit Monaten schon drauf gefreut hatten.
Ja, das glaube ich, dass Sie wieder auf solche Konzerte gehen wollen, wo so windige Sänger von Vox daherkommen und zu sagen, hoppla,
Ja,
das kann ich mir vorstellen.
Aus dem Skigebiet direkt. Ja, es ist ein
Hier kommt ein Text.
Ja, hier kommt ein Text, stimmt.
Professor Wuiser.
Professor Wuiser rasiert uns jetzt. Bitte.
Ja. Das mit der dann Ausgangssachen, das tut uns alle nicht recht gut. Und trotzdem gibt's Leute, die damit besser umgehen können als andere. Die sehen dann alles viel gelassener. Das Mono angeblich von die Gene herkommen. Von die menschlichen Gene. Aus der Eiszeit. Da haben die Leute ja auch eine Zeit lang nicht von der Höhen rausgekommen, wenn sich erst einmal so ein Gletscher davor geschoben hat. Ja, mei, da haben sie halt abwarten müssen, bis der Gletscher wieder wegdauert war. Naja, freilich, ein, zwei Mammut hat man da auch auf Vorrat gehabt. Oder Riesenfaultier oder sowas. Ja, was halt gerade noch da war. Was man am Wasserloch halt noch so vorgefunden hat. Wenn nicht die anderen Höhlenmenschen schon alles weggestoppt haben. Ja, da hat man auch schnell sein müssen, weil ein Kadaver oder ein Aas hat keine Kampfnummer. Na. Jäger und Sammler sind die Forscher da dazu. Der Mensch, ein Jäger und Sammler. Ja. Und weil das so lang gegangen ist, hat sich das Ganze in die Gene hineingesetzt. Ja. Ja, freilich. Das sieht man ja heute noch. Und weil das so lang gegangen ist, hat sich das Ganze in die Gene neigesetzt. Ja, freilich. Das sieht man doch halt noch. Hat man die letzten Wochen ja gut wieder im Supermarkt gesehen. Hat man gut beobachten können. Tagsüber. Da waren sie noch im Homeoffice. Und abends sind sie dann alle zu Jäger und Sammler geworden. Das ist der Instinkt, der sich da einschalten tut. Dann legen alle den Jäger- und Sammler-Turbo ein. Plus, dass man heim noch den Supermarktkassen vorbei macht, bevor man sein Beute heimkriegt. In der Eiszeit war das dann was wie ein zugefrorener Felsspalt. Ja. Da haben sie dann auch alle solche komischen Laute gemacht. Kann man heute noch an der Supermarktkasse hören. Die unheimlichen Urlaute, wie sie mit der Beute dastehen und warten mähen, bevor sie sich damit erfuhr machen können. Ja, wie damals an der zugefrorenen Feldspalten. Oh, da hat sich nichts groß geändert. Das kann Ihnen der Professor Wuiser auch bestätigen. Der Professor Wuiser steht die Tage nämlich öfters neben der Supermarktkassen und nimmt da mit einem Tonbandgerät auf. Ganz hervorragende Urlaute. Und wenn der zu den Leuten sagt, dass er von ihnen solchen Urlaut braucht, weil er ein Forscher ist, dann kriegt er den Brom da. Und wenn er Glück hat, sogar mehrere. Weil das ist eine wunderbare Gelegenheit, dass man einmal die echten Urlaute hören und aufnehmen kann, hat der Professor Wuiser gesagt. Und dass wir darum heute eigentlich in einer ertragreichen Zeit leben werden. Ja.
Literatur und Isolation.
Ja.
Ist Ihnen schon mal, haben Sie sich mal Gedanken gemacht dazu? Ist Ihnen ist nämlich eine Parallele aufgefallen in der deutschen Literaturgeschichte zu der Situation, in der wir uns gerade befinden, Herr Eisenbart?
Also, wo man quasi alleine ist und, ja, und guckt.
Zu Hause ist vor allen Dingen. In Social Isolation ist man da.
Ja, zum Beispiel, also ich kann mir vorstellen, dass sie auf die Romantik anspielen, wo man am Fenster steht und dann rausguckt auf die Natur, die in die Stadt zurückkommt.
Jetzt lassen Sie, warten Sie mal, Sie erschlagen mich gerade mit Informationen. Die Natur kommt in die Stadt zurück?
Ja.
Wie meinen Sie das denn?
Ja, richtig. Haben Sie nicht gesehen?
Was?
Mein Enkel hat mir das geschickt auf Messen.
Auf Messen sind doch alle abgesagt.
Nachrichten.
Ach so, Nachrichten.
Hat er mir geschickt.
Okay.
In den Familienchat.
Okay, ja, ist gut, erzählen Sie.
Wo die, wie heißen die? Wale.
Wale.
Die Wale sind wieder da.
Die Wale sind wieder, aber doch hoffentlich nicht in Nürnberg,
in die Eisenbach. Pegnitz.
Nein.
Die, nicht Wale. Die, Wale. Die kleinen Fische. Die
Delfine.
Delfine, richtig.
Richtig. Ach so, die sind jetzt in der Pegnitz unterwegs. Ja, das ist ja toll.
Und Schwertfische.
Schwertfische. Clownfische.
Clownfische auch dabei.
Auch in der Pegnitz.
In der Söderbucht.
Ach, das ist ja super, Mensch.
Ja, die kommt also, alle wieder zurück, alle Natur.
Das ist ja klasse, Herr Eisbart. Das alles nur wegen Corona.
Ja.
Das ist ja fast schon ein Segen, wenn Sie dann sich vorstellen, Sie können mit Delfinen in der Söderbucht Ringelrei tanzen.
Ja.
Und dann kommt Flipper und rettet Sie zum Beispiel, weil Sie ja nicht so gut schwimmen können, und rettet Sie dann.
Richtig.
Und schwimmt Sie dann direkt vor die Füße von vom Herrn König, unserem neuen Stadtkanzler.
Ja.
Unserem neuen König.
Und
dann werden Sie von dem rausgezogen und der kann dann beweisen, was er kann mit Ihnen.
Und unser Charlie kommt vielleicht auch wieder, das fände ich schön.
Der war schon lange nicht mehr da, da haben Sie
unser recht. Charlie so
da haben Sie sehr recht.
Vielleicht da am Hauptmarkt, könnte ich mir vorstellen.
Und dieser Schimpanse aus der Trigema-Werbung, der wäre auch mal wieder schön, wenn wir den
es
mal wieder...
Es gibt auch andere T-Shirts.
Es gibt auch andere Hersteller von Schutzkleidung und Masken.
Ja.
Aber ja.
Füchse
ja,
auch.
Eisenbahn. Aber ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Es gibt,
Füchse kommen auch.
Füchse.
Ja.
Füchse.
Füchse. Hier kommt ein Fuchs. Hier kommt ein Text.
Ja, ich nehme ab. Ich nehme ab, wenn das hier alles seinen rechten Gang geht. Ja, bitte.
Dr. Venkatraman trat vor das Hochhaus ins pralle Sonnenlicht. Er legte seine Stirn in Falten, als er hinauf in den blauen Himmel blickte. Dort kreiste ein schwarzer Pulk Krähen. Vielleicht ein Zeichen, dachte Venkatraman. Fast unsichtbar kleine Farbpartikel, die sich vom roten Punkt zwischen seinen Augenbrauen gelöst hatten, bröselten zu Boden. Doch ein Zeichen für was? Fragte sich Venkatraman. Wenn er nur mit jemandem darüber reden könnte. Doch Rajiv Lakshmiranayanan war seit Tagen nicht mehr im Dienst erschienen. Das ganze Bürogebäude war menschenleer, niemand interessierte sich mehr für die Arbeit der Behörde. Venkatraman ging vor bis zur Ecke, wo die East Coast Road die 100 Feet Road kreuzte. Dort stand ein alter, krummer, von Staub und Abgasen gebeutelter, zementgrauer Baum. In einem Riss zwischen den steinharten Wurzeln war ein kleiner Schrein eingesetzt. Welke Blumen lagen darunter? Auf einem Grashalm gefädelt, weiße und orangefarbene Blüten. Ein feuerroter, elefantenköpfiger Götze streckte seinen goldenen Handteller den Vorübergehenden zum Gruß entgegen. Wenngleich heute kein einziger Mensch außer Venkatraman hier vorüberging. Die roten Ziegelsteine, mit denen der Gehweg ausgelegt war, knirschten unter seinen Füßen. Venkatraman blieb stehen. Seine Flipflops waren schon sehr abgelaufen und sahen schäbig aus. Würde es mir vielleicht helfen, den letzten Rest Würde zu bewahren, wenn ich mir neue Schuhe kaufte? Ging es ihm durch den Sinn. Wenn Katraman hätte gerne darüber mit Lakshmi Ranayanan diskutiert, doch sein Kollege hatte sich nicht einmal von der Arbeit abgemeldet. Er war spurlos verschwunden. Wie alle anderen, wie auch der einäugige Scherenschleifer, Jundi, der doch immer hier an der Ecke saß und auf Kunden wartete. Auch Jundis Frau, Anandyan Yaswinder, war nirgendwo zu sehen. Für einen kurzen Augenblick stieg Panik auf in Venkatraman. Ihn packte die Angst, dass in seinem Kopf etwas nicht mehr in Ordnung sei und er nicht mehr wisse, wo er war. Vielleicht war das gar nicht die Ecke an der East Coast Road. Vielleicht schien in Wahrheit auch die Sonne nicht und es war mitten in der Nacht. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Hinter den Augen staute sich sein Blut. In seiner Kehle bildete sich schon ein zu seinem Gemütszustand passender Schrei. Doch dann sah er den Fleck, eine schwärzliche Verfärbung der Steine dort, wo Anandyan Yaswinder gewöhnlich jeden Mittag einen Topf duftender, scharfer Blumenkohlsuppe zubereitete. Mit frischer Milch von der Kuh, deren Revier die Gasse hinter dem Amt war. Nein, Venkatraman hatte seine fünf Sinne beisammen. Alles war gut, sein Kopf funktionierte. Oder dann doch wieder nicht, oder? Denn wo waren sie alle? Er zog das Handy aus der Tasche, bereit, das letzte Mittel zu ergreifen, das er sich vorstellen konnte. Er wählte die Nummer von Krishnan Balam Subramanian, seinem obersten Chef und stellvertretendem Vizeminister für mittelschwere und leichte Sozialfragen. Venkatraman warf einen schnellen Kontrollblick in jede Richtung. Kein Mensch war zu sehen, die Straßen waren völlig verlassen. Sogar die Affen in den Baumwipfeln schwiegen. Richtig, dachte Venkatraman, die Affen? Keine Spur von ihnen. Wann habe ich das zuletzt erlebt? Habe ich überhaupt schon einmal erlebt, dass die Welt so menschenleer war? Fragte er sich, während er darauf wartete, dass im Telefon der Rufton summen würde. Doch da tutete nichts. Da war nur noch das Geschrei der Krähen hoch oben und das Schaben seiner Sohlen auf den heißen Steinen. Venkatraman hatte das traurige Gesicht Balam Subramanians vor Augen, als er ihm zum letzten Mal begegnet war. Vor 3 oder 4 Tagen auf dem Flur beim Trinkwasserspender. Krishnan, der mit seinen dunkelblauen Augen hinter den dicken Brillengläsern noch stets jeden Bittsteller mit einem guten Gefühl im Herz entlassen hatte. »Sei vorsichtig«, Venkat hatte ihm nachgerufen. »Klar doch«, hatte er geantwortet. Aber dann war der Strom im ganzen Viertel ausgefallen und die Hitze war so unerträglich geworden, dass er vergessen hatte, worum sich das Gespräch überhaupt gedreht hatte und was als nächstes zu tun sei. Venkatraman leckte über den Zeigefinger seiner rechten Hand, schloss die Augen und presste die Fingerspitze gegen den roten Punkt auf seiner Nasenwurzel. Die Energieströme schlossen kurz. Er erdete sich selbst und näherte sich dem Nirvana. »Großer Ganesha«, dachte er, »so einfach hatte ich mir das nicht vorgestellt.« Er spürte eine wundervolle Wärme durch seinen Körper fließen und im nächsten Augenblick durchbrach er die Isolation seiner Seele.
Gott, Hilfe, jetzt geht hier echt alles durcheinander. Eisenbahn, Hilfe.
Was ist denn jetzt schon wieder los?
Ich habe was umgeworfen. Das ist mit dieser Brille einfach nicht gut.
Das ist mal wieder typisch.
Ich wollte ein bisschen...
Ah, Sie wollen Kalimbo spielen.
Ich wollte für unsere Zuhörer...
Kalimbo tanzen.
Ein kleines Lied spielen.
Ja. Soll ich Sie begleiten auf der Gitarre? Oder auf dem Glockenspiel?
Sie können es gerne probieren. Wir machen ein C.
Ja.
Ich weiß nicht, hören Sie mich, wenn ich hier spiele?
Ich höre Sie gut.
Und wir machen heute mal keinen Song um Gans, weil es gibt kein Gans mehr.
Ja, Gans ist...
Wir machen einen Song um halb.
Ja.
Nur echt mit der Portion Hoffnung. Also C bitte. Menschen zu Hause, Menschen im Keller, Menschen unterm Dach,
gebe nicht auf.
Sehr schön. Menschen in Isolation. Menschen am Dachboden. Menschen im Hinterhof. Aber nicht grillen, weil sonst dann kommen die anderen Leute dazu und dann, wenn dann die Polizei das mitbekommt und dann müssen alle Strafe zahlen. Deswegen, Menschen, bleibt zu Hause. Menschen,
1,50 Abstand.
Genau.
Näht doch mal euch Masken.
Genau.
Aus alten Wursthäuten oder Bananenschalen. All das kann man verwenden für Masken.
Genau.
Und Spuckschutz.
Spuckschutz.
Und spuckt nicht so viel rum. Das habt ihr jetzt die letzten Jahre machen können in aller Größe und Freude. Aber jetzt ist die Zeit des Spuckens vorbei, liebe Menschen.
Menschen.
Macht es anders mit dem Spucken.
Schön, vielleicht sehr schön, Frau Meisendraht. Das war sehr schön. Also
Hoffnung, es gibt Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung.
Ja.
Hab ich heute gelesen, es gibt noch Hoffnung.
Es gibt Hoffnung.
Es gibt Hoffnung. Ich wollte noch ich wollte noch ein bisschen über Literarisches sprechen mit Ihnen.
Ja.
Lassen Sie uns über Biedermeier sprechen.
Biedermeier.
Was ist denn Biedermeier?
Biedermeier und die... Das ist, wo man sich so in die Stube hineinsetzt.
Richtig.
Und dann sich Gedichte anguckt.
Richtig. Genau das, was wir gerade machen, nicht wahr?
Ja, stimmt.
Stimmt. Und also in dieser Biedermeier-Zeit, die war ja auch geprägt von Unruhen, nicht wahr? Es lagen Umstürze in der Luft, alles hat sich permanent verändert in dieser Zeit. Und die bürgerlichen Menschen haben gesagt, uns reicht's jetzt, ihr könnt uns alle mal kreuzweise sozusagen. Und wir setzen uns jetzt nach Hause, in die Wohnung, zimmern uns ein paar Biedermeier-Schränke zum Beispiel zusammen. Die können wir dann anschauen und dann lesen wir ein paar Gedichte und spielen Mensch, ärgere dich nicht und sind dann auch, aber ist auch gut dann so, oder? So ungefähr. Ich finde diese Parallele zu der heutigen Zeit ist doch eher ins Auge springend, nicht wahr?
Absolut.
Also ein Grillparzer zum Beispiel oder Panzer oder... weiß ich nicht, was
Klopstock.
Wer wäre noch? Klopstock, richtig. Also alles so klingende Namen auch.
Ganze Programm.
Das ganze Programm.
Ja.
Wollte ich nur mal, liebe ZuhörerInnen, da können Sie sich mal eine Scheibe von abschneiden. Aber nicht zu viel. Wir wollen ja nicht verschwenderisch sein in diesen Zeiten.
Es ist doch auch mit dem armen Poeten.
Richtig.
Das ist doch auch ein Bild, von dem ich mir vorstelle, dass unsere AutorInnen jetzt so zu Hause sitzen, unter der Dachschräge.
Ja. Ja, unterm Dach, nicht wahr? Es wird warm, nicht wahr? Der Sommer kommt und wahrscheinlich dürfen wir im Sommer auch noch etwas sitzen bleiben. Also quasi nachsitzen. Und,
sehr gut, Frau Meisendraht.
Der arme Poet, nicht wahr? Zusammengerollt in eine Ecke unterm Dach mit Regenschirmen.
Ja.
Und schaut sich, glaube ich, auf diesem Bild von Spitzweg unter den Fingernägeln, ob da Dreck ist, was er vom Gärteln hat.
Unter den betenden Händen ist es.
Richtig.
Glaube ich.
Ja.
Hier kommt ein Text von Raphael Stratz.
Der Aufzug aus Ägypten. Ob es eine Hölle gibt, wird kontrovers diskutiert. Die korrekte Antwort auf die Frage nach einer Vorhölle wechselt von Papst zu Papst. Viele sind sich nicht sicher, ob die Existenz eines Ortes namens Bielefeld belegen lässt, jedoch herrscht Einigkeit darüber, dass dieser, so es ihn denn gibt, der Hölle am nächsten kommt. Einen Ort, dessen Existenz sich lückenlos nachweisen lässt, stellt hingegen der Aufzug dar. Jener Aufzug, in dem ich gemeinsam mit Pavel und Armin stecken blieb. Eigentlich hatten wir nur nach oben fahren wollen, um unserem alten Schulfreund Marx eine Stinkbombe in sein Büro zu liefern. Marx arbeitete im Passamt und benötigte die Bombe dringend und so schnell wie möglich. Wofür er sie brauchte, konnte er uns leider nicht sagen. Nur, dass es wirklich dringend war und wir uns sowieso mal abgewöhnen sollten, immer alles direkt zu hinterfragen. Wir hatten also eine Stinkbombe von Pavels Bruder Jean-Rüdiger Stibitz und uns auf den Weg zum Rathaus gemacht. Dort angekommen war die Lage des Passamtes schnell erörtert. Offen war nur die Frage, ob der Fahrstuhl oder das Treppenhaus schnelleren, größeren und ansehnlicheren Erfolg versprechen würde. Wir entschieden uns für den Aufzug, da Pavel uns damit drohte, spätestens bei der Hälfte zu krepieren. Man weiß ja, wie unangenehm es ist, einen Erschöpfungstoten die Treppe hinunterzutragen. Armin forderte also kurz entschlossen den Fahrstuhl an, in welchem wir dann frohen Mutes hineinkletterten. Der Knopf für das richtige Stockwerk war schnell gedrückt, die Freude auf das Wiedersehen mit Marx wuchs. Diese allerdings erfuhr einen leichten Dämpfer, als der Aufzug mit einem Ruck, der selbst geübte Presslufthammerbedienende hätte zusammenzucken lassen, stehen blieb. Dass es so schnell nicht weitergehen würde, stellten wir fest, nachdem Armin den Notknopf gedrückt hatte. Ein sehr freundlicher Herr am anderen Ende erklärte uns in warmen Worten, dies sei ein Rathaus und kein Wirtshaus und wir sollten doch bitte eine Nummer ziehen und warten, bis wir aufgerufen würden. Wir versuchten freilich, den guten Mann darüber aufzuklären, dass es sich hierbei um eine Art Notfall handelte, doch er würgte uns ab mit der Bemerkung, er wisse genau, wie ein Notfall aussieht, und solange er uns nicht sehen könne, wäre es ihm schlicht nicht möglich, das einzuschätzen. Als ich ihn fragte, wie lange es wohl dauern könne, bis er sich unserer Sache annehmen möge, fragte er uns, welche Nummer wir denn gezogen hätten. Die 23, rief Armin in seiner Geistesgegenwart. Doch die einzige Reaktion, die dies unserem Gesprächspartner entlockte, war ein gluckerndes Lachen. Tja, meine Herren, setzte er an, da werden Sie sich wohl noch ein wenig gedulden müssen. Wir sind im Moment bei Nummer 382. Wenn wir bei 999 angelangt sind, geht es wieder von vorne los. Dafür, dass wir dies überhaupt nicht zu schätzen wussten, hatte er wenig bis kein Verständnis. Wissen Sie, ich mache die Regeln nicht. Ich bin nicht derjenige, der sich diese Bürokratie ausgedacht hat. Mit diesen Worten unterbrach er die Verbindung und wir standen wieder allein in einem steckengebliebenen Aufzug im Rathaus. Naja, dann machen wir einfach das Beste draus, schlug Armin vor. Was meint ihr, wie lange könnt ihr die Luft anhalten? Über 8 Minuten, behauptete Pavel, was wir aus naheliegenden Gründen natürlich nicht glaubten. Ein Mensch, der bei der Hälfte des Weges in den ersten Stock krepieren würde und trotzdem von sich behauptet, 8 Minuten lang die Luft anhalten zu können. Das erschien uns in etwa so wahrscheinlich wie der Ausschank von Fritz Kohler auf einem CSU-Parteitag. Wir entschlossen uns also, dies zu testen. Das Ergebnis. Pavel konnte die Luft nicht einmal 40 Sekunden lang anhalten. Dafür, so sagte er uns aber erst danach, wurde ihm übel, wenn er länger als 20 Sekunden lang die Luft anhalten musste. Oft so übel, dass er sich übergeben musste. Wenn Pavel übel wurde, so ging das oft mit Platzangst und Wahnvorstellungen einher. Und schließlich, der Mann am anderen Ende konnte die Verbindung gar nicht unterbrochen haben, denn sobald Pavel geäußert hatte, ihm wäre übel, meldete er sich wieder zu Wort. Meine Herren, ich darf Sie darauf hinweisen, dass es Sachbeschädigung ist, wenn Sie sich in den Aufzug erbrechen. Wir stellen in solchen Fällen Strafanzeige. Vielen Dank, Herr Schaffner. Einmal nach Alexandria, bitte. Ich muss dringend noch in die Bibliothek und mir Iphigene auf Tauris ausleihen, stammelte Pavel. Sie können gerne am Eingang auf mich warten. Es dauert dann nur ein paar Minuten. Im selben Moment, in dem Pavel seine Ausführungen beendet hatte, schien Armin der Zorn zu durchfahren. Mit lautem Gebrüll warf er sich gegen die Sprechanlage des Aufzugs und forderte den Herrn am anderen Ende auf, rauszukommen und sich der Situation zu stellen. Wenn er ein Mann wäre, würde er auch nach Dienstschluss mit ihm nach draußen kommen, um die Sache auf dem Parkplatz auszudiskutieren. Das hätte er besser nicht getan. Er bereute es auch im nächsten Augenblick bitter. Nicht seine Worte, die waren aus tiefster Seele gekommen und nur ehrlich gemeint. Allerdings hatte Armin vergessen, dass sich in seiner Jackentasche eine hochempfindliche Stinkbombe befand, die bei seinem Sprung an die Wand zerbrochen war. Ach du Sch... Mehr brachte Armin nicht mehr heraus, bevor er in sich zusammensackte. Auch um mich herum begann sich alles zu drehen. Ich versuchte, mich irgendwo festzuhalten, bekam nichts zu fassen und fiel vornüber. Ich wachte auf, als die Sanitäter mich ins Freie schoben. Es war die dritte Staffel Sanitäter, die uns nach draußen brachte. Die zweite hatte die erste, die völlig unvorbereitet in den Stinkbombenquallen gerannt war, retten müssen. Uns wurde gesagt, wir würden keine bleibenden Schäden davontragen. Ich gehe allerdings davon aus, dass sie damit eigentlich meinten, bei uns war nicht mehr viel zu verlieren gewesen.
Okay, Herr Eisenbart.
Ja.
Haben Sie das gehört von diesem Sänger?
Von dem Sänger.
Von diesem Sänger?
Von Caruso, Enrico Caruso.
Nein, da gab es so einen Sänger,
ja,
im Internet drinne.
Ja.
Und der hat angefangen zu weinen.
Nein.
Doch. Ich fand das ganz, ganz erstaunlich. Der hat da so erzählt, warum das Virus sich ausbreitet und hat dann angefangen zu weinen. Und
wirklich?
Das liegt daran nämlich, dieses Virus, was, ja, sich gerade hier verbreitet, das wird übertragen von, also das liegt an bösen Mächten.
Ja.
Die haben nämlich, wie soll ich das sagen?
Wer ist das?
Die haben kleine Kätzchen haben die genommen.
Ja.
Entführt, also in den letzten Jahren schon seit Jahrhunderten läuft dieses Programm, sammeln die kleine Kätzchen auf der Welt ein.
Ja.
Und in den U-Bahn-Schächten werden die am Schwanz aufgehangen.
Oh nein.
Ja, ganz brutal.
Ich glaube, sie haben das falsch verstanden.
Aufgehangen und dann werden denen die Felle über die Ohren gezogen.
Oh nein.
Und dann kommen diese dunklen Mächte, Männer in Kutten,
ja,
kommen und fangen und nehmen die dann ab, wenn das Fell weg ist.
Ja.
Legen die in den Ofen.
Ja.
Und zerstäuben die.
Ja.
Und dann wird das mit Glasscherben gemischt und
auf der Straße
als Drogen verkauft.
Frau Meisendraht.
Und diese Kätzchen haben sich verschworen gegen die Menschheit, um Rache zu nehmen. Und haben quasi diesen Virus.
Jetzt hören Sie auf, das klingt für mich nach einer ganz, ganz kruden Verschwörungstheorie, wenn Sie mich fragen.
Also wenn Sie mich fragen, klingt das sehr plausibel.
Ja, das glaube ich, dass Sie das wieder glauben. Sie glauben ja alles, was im Internet drin steht.
Aber nein,
Schluss damit.
Schluss mit Katzen.
Nein, Frau Meisendraht, hören Sie auf.
Wo sind Sie denn
hier
alle
kommt
hin,
ein Kätzchen? Text. Hier ist ein Text von Bakowski.
Oh, Bakowski.
Logbucheintrag 8035. Erst als das Notaggregat in meinem Bunker anging, bekam ich davon mit. Ich wunderte mich über den plötzlichen Stromausfall. Waren doch die Kernkraftwerke immer eine sichere Quelle für Strom gewesen. Hier lebte ich, seitdem ich denken kann. Also richtig denken. Seitdem ich begriffen hatte, dass das Ende nah ist. Ich hatte alles vorbereitet. Essen, Wasser und eine Sammlung von Tausenden von Büchern, DVDs und Kompaktdiscs. Mir ging es gut. Die ersten Tage alleine im unterirdischen Bunker waren befreiend. Der Stress und die Ängste, welche ich während meiner Zeit als CEO einer boomenden Dotcom-Firma zu spüren bekam, verschwanden mit dieser Entscheidung. Ich hatte die Zeit meines Lebens. Ich hörte Musik, schaute Filme, aß jeden Mittag Ravioli aus der Dose und abends Fisch. In meinen Notizbüchern konnte ich jedoch den fortschreitenden Zerfall meiner Psyche feststellen. Während ich anfangs nur wenige Punkte auf eine Strichliste aufschrieb, begann ich stetig mehr zu schreiben, bis ich jeden Tag immer wirrere Gedanken auf Papier brachte. Wie zum Beispiel ein Essay über Mülltrennung im Weltall. Ich nannte meinen Bunker in diesen Schriften nicht mehr Bunker, sondern Raumstation. Er begann von sich selbst in dritter Person zu sprechen, als der Kapitän. Zitat aus Logbucheintrag 8003. Der Kapitän bemerkt, dass das Notstromaggregat der Raumstation sich aktiviert hat. Die Speisung durch den Atomreaktor der Basis muss ausgefallen sein. Zitat aus Logbucheintrag 8033. Der Notstrom ist seit 4,3 Tagen aufgebraucht. In einer Krisensitzung hat der Kapitän entschieden, ein Team zur Basis zu schicken. Die Crewmitglieder Red Burrow und Frey werden ihn begleiten. Logbucheintrag 8035. Der Kapitän hat die Basis betreten. Als ich die verwachsene Bunkertüre öffnete und durch das Visier des Schutzanzuges wieder den Himmel und die Pflanzen sah, hatte ich eine Eingebung. Ich bin gar kein Kapitän einer Raumstation. Dies teilte ich Red Burrow und Frey mit. Sie schauten etwas besorgt, als hätte ich den Verstand verloren. In der nächsten Kleinstadt waren keine Menschen auf der Straße. Jedoch konnte ich Musik aus der Ferne hören. Wir folgten den Tönen. Und siehe da, Menschen sangen und spielten Instrumente aus ihren Fenstern und von ihren Balkonen. Sie bemerkten uns gar nicht. Nach einigen Momenten hörten sie auf und gingen zurück nach drinnen. Frey sagte, hier stimmt etwas gewaltig nicht. Und Red Burrow stimmte ihm zu. Ich schlug vor, das Firmengebäude meines .com-Startups aufzusuchen. Auf dem Weg dahin sah ich einen geschlossenen Zeitungsladen. Im Schaufenster kann ich die fettgedruckte Schlagzeile lesen. Corona, Zahl der Toten steigt drastisch. Da muss es eine vergiftete Charge gegeben haben, sagt Red Burrow. Zum Glück trinke ich kein Bier, antwortet Frey. Am Gebäude von bewood.com sehe ich die einst weiß gestrichene Fassade jetzt in grau und herabgebröckelt. Fensterscheiben sind eingeschlagen. An der Tür hängt ein Schild, geschlossen. Das ist gar nicht gut, sagt Frey. Lass uns zurückgehen, fleht mich Red Burrow an. Ich fühle mich mulmig. Aber mir ist bewusst, dass ich hier das Sagen habe, die Entscheidungen treffen muss. Wir gehen zurück zum Bunker, sage ich. Vor dem Bunker entdecke ich einen gelben Plastikbehälter. Den muss ich beim Betreten der Außenwelt übersehen haben. Darin befinden sich Briefe, auf denen Mahnung gestempelt ist. Vom Elektrizitätswerk. Ich öffne einen mit den Schutzhandschuhen und siehe da, mein Konto ist nicht mehr gedeckt. Und sie drohen mir damit, den Strom abzustellen. Das erklärt doch den Stromausfall, sagt Redborough. Und was ist mit den Verrückten da draußen? Fragt Frey. Zurück zur Raumstation, befiehlt der Captain.
Und Sie meinen wirklich, ich soll mich jetzt beruhigen und ich soll da keine Angst haben? Ist es nicht natürlich, dass man da Angst hat?
Nein.
Nein.
Hören Sie auf jetzt. Wir wollen ja über Literatur und Isolation reden und nicht über windige so Hanswurste, die da ihr Handy reinweinen. Das sollen die mal schön, ich weiß nicht, ihrem Hausarzt erzählen. Aber das hat
aber im bitte Internet erst anrufen, nicht dahin gehen. Nicht jetzt hingehen zum Hausarzt, Herr Eisenbart, das sollten Sie auch wissen,
weil das sonst weiß
werden
ich.
Die Hausärzte überrannt von Leuten, die sich beraten lassen wollen zum Thema Kätzchenentführungen.
Ja. Nee, wir wollen das
wollen
nicht.
Wir nicht haben.
Nee, wir wollen
Nein,
das nicht.
Wollen wir nicht haben.
Frau Meisendraht,
ja.
Was machen Sie denn den ganzen Tag, wenn Sie nicht auf irgendwelchen komischen Seiten rumsurfen mit Ihrem Surfbrett und Ihrer coolen Brille?
Ich habe angefangen, Herr Eisenbart, meine Schrauben zu sortieren. Seit geraumer Zeit habe ich angefangen, ich habe so einen Setzkasten,
ja.
Wo normalerweise Eier, also Überraschungen drin sind,
ja.
In den Setzkästen.
Ja.
Und die habe ich alle jetzt in den Müll geworfen und habe angefangen, Schrauben aus meinen diversen Töpfchen, die ich hier habe, zu sammeln und nach Größe zu ordnen.
Ja.
Und dann gingen mir aber die Schrauben aus, Herr Eisenbart, weil irgendwann waren meine Töpfchen leer und alles war in dem Setzkasten drin. Mhm. Und dann habe ich angefangen, die Schrauben, die in Verwendung sind, quasi zu verwenden.
Es Sie haben dann die Schrauben überall rausgedreht oder was und dann in den Setzkasten rein?
Es hat so viel Spaß gemacht mit dem Ordnen von den Schrauben.
Und jetzt,
es gibt ja so viel...
Ja,
ja und jetzt habe ich...
Jetzt ist Ihr Regal nicht. Zusammengebrochen. Das hätte ich Ihnen auch sagen können.
Aber Herr Eisenbauer, das hat so. Ich muss ja irgendwas tun. Man muss
ja,
sich ja irgendwie geistig beschäftigen.
Ja, man muss sich beschäftigen.
Das war so meine Coping-Strategie.
Sehr gut.
Ja, und bei Ihnen, was machen Sie so?
Ich sag den nächsten Text an, das mache ich.
Wen hören wir denn jetzt?
Die Bibelfreunde.
Die Bibelfreunde.
Rufen
das ist ein Bibelring.
An.
Okay.
Ja.
Quarantino, Quarantorno, es wird Zeit für einen Giorno. Wenn ich nicht mehr mal lochen kann, dann wird es schnell mal abgefahren.
Quarantino, Quarantorno, es wird Zeit für einen Giorno. In dem ich reichlich reinhauen kann, endlich brennt die Lunte an. Quarantino, Quarantorno, es wird Zeit für einen Giorno.
Dass Isolation auch schön sein kann, ich rufe all meine Freunde an.
Ach, Herr Eisenbart, das ist auch wirklich, haben Sie nicht auch diesen Lagerkoller langsam, dass Sie so ein bisschen unruhig werden und sich denken...
Hä?
Unruhig.
Wie jetzt?
Naja, also Hummeln im Hintern, nicht wahr, hat man da bei uns früher gesagt. Ich habe Hummeln im Hintern.
Ja, wie meinen Sie das?
Ich weiß nicht, ich habe ein blinder Aktionismus herrscht in meiner Stube. Ich habe Ihnen ja erzählt von den Schrauben, die ich geordnet habe.
Ja.
Ich staubsauge dreimal am Tag.
Ja.
Jedes Mal, wenn ich das abends, mache ich das auch inzwischen, weil ich die Viren aus der Luft raussaugen möchte.
Aha.
Und gestern hatte ich das Gefühl von Solidarität auf einmal, als ich dann um 3 Uhr nachts meine Raumluft gestaubsaugt habe.
Ja.
Da hat dann der Nachbar unter mir angefangen, so lustig einen Rhythmus, einen Samba-Rhythmus mir zu klopfen.
Aha.
Und dann bin ich eingestiegen mit meinem Saxophon. Ich habe ja noch ein Saxophon hier rumstehen.
Ja.
Und auf einmal kam der andere Nachbar hat dann angefangen zu singen.
Toll.
Also sehr, sehr laut.
Ich habe das gelesen. Das ist jeden Montag, glaube ich, wo die Leute aus dem Fenster raus singen. Und alle spielen und singen das Gleiche. Nämlich die Ode an die Freude zum Beispiel.
So ähnlich war das bei mir um 3 Uhr nachts in meiner Straße auch. Da hat dann die ganze Straße gerumpelt. Und wir machen das halt ein bisschen anders bei uns im Viertel, nicht wahr? Also wir haben halt um 3 Uhr nachts dann alle Spaß. Also war ein großes Hallo. Und ich glaube, das sind so die neuen Formen der Solidarität, der Verbrüderung, die wir uns dann alle hinter die Flaggen kritzeln sollten.
Ja.
Herr Eisenbart, haben Sie auch schon bei so einer Aktion mal mitgemacht?
Ich habe bei so einer Aktion mitgemacht.
Ja.
Und zwar bei dem, wo alle Leute in den Supermarkt gegangen sind und sich Sachen gekauft haben. Da habe ich auch mitgemacht.
Das haben Sie gehamstert, Herr
Eisenbart? 2 Doppelzentner Mehl habe ich gekauft.
Mehl?
Ja.
Warum denn Mehl in 3 Teufelsnamen?
Wir hatten ja früher nichts.
Ja, früher, aber jetzt haben Sie ja...
Jetzt habe ich Mehl.
Mehl. Okay, und haben Sie schon was gebacken, was Leckeres, oder?
Nee, ich habe keinen Ofen.
Sie haben keinen Ofen, aber Mehl.
Ich finde es nicht gut, wie Sie jetzt über mich lachen. Das gehört sich auch nicht.
Ich würde Sie gerne verstehen. Und jetzt haben Sie eine Europalette Mehl bei sich. Sie wohnen doch auch im 4. Stock. Wie haben Sie das denn da hochgebracht?
Das hat der, da war unten so ein Zettel. Ich helfe Ihnen. Und den habe ich angerufen und habe gesagt, er soll mir das gefälligst hochbringen.
Herr Eisenbart, ich weiß nicht, ob das die Idee ist.
Ich helfe Ihnen, stand da.
Ja, aber doch bei wichtigen Dingen.
Rufen Sie mich an, Sie sind ja schon alt. Ich bin nicht alt, hat der da drauf geschrieben und das habe ich gleich gemacht.
Und der hat Ihnen dann das Mehl in den 4. Stock, die Europalette Mehl. Wie viel waren es? Wie viel Zentner?
2 Doppelzentner.
2 Doppelzentner.
Ja.
Herr Eisenbart, ich glaube, Sie haben das nennt man falsch verstandene Solidarität, was Sie hier gerade performt haben.
Ich finde nicht. Ich finde, dass er hat mir das ja angeboten. Es war ja ein Angebot, das ich angenommen habe.
Und er hat es auch gemacht?
Der hat es, ja. Hat ein bisschen gedauert, aber er hat, ich glaube, fast alles hochgebracht.
Eisenbart, also ich weiß nicht. Also ich meinte mit Lagerkoller eher so etwas wie, wie es mir zum Beispiel geht, jetzt hier über das Internet kann ich es Ihnen ja anvertrauen, wir sind ja unter uns, nicht wahr, im Virtual Space.
Ja.
Ich habe angefangen, ein bisschen mich selbst zu riechen und das gefällt mir nicht. Ich finde das nur interessant, weil normalerweise bin ich ja eine aktive Person, nicht wahr, Frau Magdalena Meisendraht, nicht wahr, mit ihrer, weiß ich nicht, ich gehe dann immer, weiß ich nicht, ich bin auf Events, auf Gala-Empfängen zum Beispiel, wo ich dann Reden halte über Verkehrsfunk zum Beispiel. Und das alles fällt auf einmal weg und es stellt sich so eine...
Ah,
so
Verkehrsfunk. Eine, das haben Sie ja gelernt, ne?
Ja, richtig, habe ich gelernt.
Für die Leute,
wollen Sie eine kleine Kostprobe?
Ja, ich würde gerne... Ich werde Ihnen eine Verkehrsmeldung durchgeben.
Ja, ich muss nur einen Jingle machen?
Ja.
So, jetzt die Meldung. Ich werde sie simultan ins Englische übersetzen.
Gut. Vorsicht.
Attention.
Hier im Hintergrund ist auch Sirene zu hören. Background,
it's also hearing sirens.
Das ist weil.
This is because.
Auf dem Player.
On the player.
Ist ein.
Ist
eine kleine Katze.
A small kitten.
Von. Kidnappern, Kätzchennappern entführt worden.
From Kitty Cat was
leider wissen wir nicht, was mit der Katze passiert ist.
Sadly, we really don't know what the kitten is up to now.
Aber vielleicht werden interessante Personen
I
der
think
Öffentlichkeit
it's very interesting in the open space.
Diese Leute aus dem Internet werden schon eine Idee haben.
The Internet will have quite possibly an idea.
Bitte fahren Sie woanders hin.
Please drive anywhere else.
Oder bleiben
it's
zu Hause.
It's forbidden to drive here. Or just stay home, you fucking prick.
Bis die Verkehrswarnung weg the, ist.
The warning thumbnails bulletin is hold it off.
Ja, das war's.
This was it. Okay, das war auch ein Service von Eisenbart und Meisendraht.
Cool.
Ein Magazin für Eigenart, ja, richtig. Auf Radio Z und jetzt auch worldwide in the web.
Ja.
Mit Verkehrsmeldungen vom Plärrer für Sie aus der Isolation, damit Sie auch wissen, dass da draußen nicht gut ist gerade.
Ja.
Einfach nicht mit dem Auto über Kätzchen fahren und einfach überhaupt nicht mit dem Auto fahren, wäre gerade am besten, wenn Sie es können natürlich.
Ja, der nächste Text.
Wenn Sie ein Auto sind zum Beispiel, dann dürfen Sie schon auch weiterfahren.
Ja, der nächste Text ist von Emanuel Reinschlüssel. Er hat auch letzte Woche sehr viel im Internet gewesen und sein Text ist jetzt da.
Okay.
Ja, hallo ihr lieben Eisenbärte und Meisengeigen. Mein kleiner Beitrag zum Thema Ausgangssperre und Bewegungslosigkeit, und ich habe den Gedanken noch ein bisschen weiter gesponnen und möchte euch eine Geschichte erzählen von dem Tag, an dem wir uns gar nicht mehr bewegen müssen. Die Sonne steigt langsam über die sanfte Hügelkette, zerfurcht das nebelfangene Tal und dringt zaghaft bis in die tiefen Züge des Tales ein. Ich kenne dieses Schauspiel, habe ihm schon unzählige Male schweigend beigewohnt und es sorgsam beobachtet, habe im Laufe der Jahrzehnte jedes noch so kleine Detail perfektioniert, noch die winzigsten Makel beseitigt. Die Hügelkette, die sich an den Horizont schmiegt wie ein frisch verliebtes Mädchen, die Tektonik der Täler, der dichte Wuchs der Gebirgsausläufer, der leichte Wolkenflaum, der ohne Widerstand den Weg des Morgenlichtes freigibt, die Farbschattierungen der Graslandschaft, das Plätschern der verworrenen Bäche. Meine Idee, ein Sonnenaufgang direkt aus meinem Geist, erschaffen nur für mich, pure Perfektion. Ihn mit anderen zu teilen möglich, natürlich. Nur ein Gedanke entfernt. Von Horizont zu Horizont reicht mein Blick und darüber hinaus ins Unendliche, wenn ich denn möchte. Und ich möchte, wir alle möchten es. Ich kann mit einem Satz im tiefen Regenwald stehen, ohne einen Schritt zu machen, auf dem Meeresgrund wandern, ohne die Luft anzuhalten, auf einem Atom reiten, durch das Weltall fliegen, mit Goethe im Teehaus sitzen, durch meinen eigenen Körper spazieren, Japanisch lernen, in den Krieg ziehen. Jedes Bild in meinem Neuronensystem, jede Möglichkeit dieses Universums. Ich muss hier nur denken und bin. Ich denke, also bin ich. Ich schwebe. Ich schwebe, ich treibe, ich tauche. Hier, im Jetzt. Mein Körper erschwebt, er treibt. Naphtolyt. Ich schwebe im Naphtolyt, schon mein ganzes Leben lang. Ich wurde darin gezogen und ich werde darin entsorgt, wenn die Funktionswerte sinken. Ein Prozess von tausenden von Jahren. Naphtolyt, es nährt mich, mich und alle Menschen. Alle Menschen dieser Erde. Mein Platz 1019 Delta 420. Mein Platz von Anfang bis Ende. Mutter passt auf uns auf. Mutter zieht uns. Mutter nährt uns. Mutter kontrolliert die Neuronaltranszenz, verbannt uns nach dem Ziehen damit und lässt uns nicht mehr los. Mutter verbannt mich mit dem System in meiner Stunde Alpha. Mutter löst es am Tag Omega. Das System ist meine Augen, meine Ohren, meine Beine. Das System lässt mich wandeln, unendlich weit. Das System, die größte Erfindung unserer Spezies, die größte und die letzte. Es aufzubauen erschien wahnsinnig, den Widerständen zu trotzen schier unmöglich. Doch die Erkenntnis war zu klar, zu zwingend. In dem Moment, in der wir das Universum verstanden und alle erreichbaren Winkel bereist hatten, gab es einfach keinen Grund mehr, noch weiterzugehen. Warum den Körper belasten, wenn der Geist doch alles erreichen konnte? Warum auf Füßen stehen, wenn es dafür keinen Grund mehr gibt? Warum Hände haben, wenn es keine Arbeiten mehr gibt? Warum Augen haben, wenn die Bilder sie nicht benötigen? Warum fortpflanzen wie die Tiere, wenn Mutter eine fehlerlose Reproduktion ermöglicht? Das System und Mutter, wir legten unsere Spezies in ihre perfekten, schützenden Arme. Wir machten den nächsten Schritt in unserer Entwicklung. Wir stiegen vom Affen zum Gott auf. Die Sonne legt sich über das Tal. Sie steigt nicht gleichmäßig, sondern gehorcht der Fibonacci-Folge, meine Symphonie des Lichts. Meine Blicke folgen ihrem Weg, erkennen jeden Grashalm, erkennen die Wahrheit in den kleinsten Dingen. Pure Perfektion. Dankeschön.
Emanuel Reinschuss, Herr Eisenbart, mir reicht's langsam hier. Irgendwie.
Ja, mir auch. Ich finde das mit dem Internet nicht so gut.
Ja, es ist schöner im Studio, nicht wahr?
Ja.
Ah, jetzt, es juckt. Oh, diese Brille juckt auf meiner Nase. Überhaupt juckt ja alles in diesen Zeiten.
Ja.
Ich habe auch. Also, ich bin mir nicht sicher, worauf wir hier zusteuern. Also, wie das in einem Jahr aussehen soll. Ob wir uns an dieser Stelle wieder treffen oder.
Ja.
Ob nicht vielleicht alles vorbei sein wird, Herr Eisenbart.
Nein.
Ich weiß es nicht.
Jetzt tun Sie nicht. Hier, Sie haben doch wieder zu viel Verschwörungstheorien angeguckt. Ich wollte Sie jetzt nochmal darauf hinweisen, dass wir uns schon am 26. wieder hören.
Aber wie denn?
Bei Radio Z.
Aber es ist ja alles zu, Herr Eisenbart.
Ja, wir müssen das halt anders anstellen. Vielleicht moderieren einmal nur Sie, einmal nur ich. Oder wir machen es wieder so wie jetzt, obwohl mir das nicht gut gefällt. Das wollte ich nochmal betonen. Nicht schön ist das.
Aber, okay, das heißt, wir sehen uns dann wieder. Zu welchem Thema?
Zum Thema Hype.
Oh, das, da. Ich bin noch viel zu durch den Wind, um mir jetzt Gedanken für morgen zu machen.
Ja, dann
ich
machen
möchte
Sie
jetzt hier einfach in meiner Sitzen, ein Buch lesen vielleicht oder
welches?
Sowas.
Was lesen Sie momentan so?
Ich lese zurzeit, ich habe jetzt gerade hier Aufzeichnungen eines Clowns oder wie das heißt gelesen.
Aha. Ansichten da eines Kellerlochs.
Ansichten eines isolierten Menschen. Und ich muss sagen, ich bin auch noch ganz durchwühlt, aber ich finde, es reflektiert gerade auch, hat gerade auch was zu sagen, nicht wahr? Da sitzt ein Mensch und denkt permanent nach und fängt schon an, übers Telefon zu riechen, nicht wahr? So wie es mir jetzt gerade mit meinem eigenen Körper geht, nicht wahr? Ich kann auch übers Internet jetzt anfangen, sie zu riechen zum Beispiel. Ich rieche die ganzen Motten, die jetzt bei Ihnen, so einen muffigen Geruch. Und da kann ich mich sehr gut identifizieren mit dem Herrn,
das ist
der dann bei den Mönchen auch anruft.
Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall noch viel Spaß auf YouTube.
Ja, skippen Sie mal weiter. Das nächste Video kommt bestimmt vom Algorithmus vorgeschlagen.
Und man kann sich hier auf dem Kanal noch andere Sachen angucken, die ich habe mal ein bisschen geguckt, die sind auch ganz passabel.
Ja, glaube ich gerne. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall, Herr Eisenbart.
Genau.
Kommen Sie mit, Herr Eisenbart.
Ich komme mit und hier kommt noch ein abschließender Text von Lisa Neher.
Richtig, und dann surfen wir gemeinsam auf den Wellen.
Ja, wenn Sie nicht wissen, was Sie, oder langweilig, dann gehen Sie doch auf eisenbartmeisendraht.com.
Richtig, www.eisenbartmeisendraht.com, Ihre erste Adresse für Nürnberger frische Literatur.
Richtig.
Da können Sie lesen, da können Sie, falls Sie nicht, das Lesen nicht ganz, also falls Sie dem nicht zugeneigt sind, können Sie auch hören.
Ja.
Nicht wahr? Und da ist dann alles aufbereitet für Sie und es gibt so viel zu entdecken bei uns. www.eisenbartmeisendraht.com.
Ja, jetzt haben wir es oft genug gesagt.
www.eisenbartmeisenrad.com.
Auf Wiedersehen.
In
hören.
Worten www.eisenbartmeisenrad.com.
Frau Meister, hier kommt. Hier ruft schon jemand durch.
Ach so, stimmt. Ja, es klingelt. Ich nehme ab.
Tschüss.
Tschüss. Machen Sie es gut. Und
ja, Sie auch.
Ohren steif, Dings und so.
In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass meine Wohnung mich krank macht. Ich weiß nicht, wie dieses Gefühl sich ausgebreitet hat. Vielleicht zusammen mit dem Schimmelfleck unter dem Fenster direkt neben meinem Bett. Vielleicht ist der schuld daran. Er hat sich im Verborgenen verteilt wie ein Ausschlag auf meiner sonst kalkfarbenweißen Wand. Gestern habe ich ihn entdeckt. Direkt neben der Heizung, die eigentlich nur Attrappe ist. Daran könnte es auch liegen. In meinem Zimmer ist es chronisch kalt. Der Vermieter ist mehr kreativ als handwerklich veranlagt, denn ihm fallen stets neue Ausreden ein für die nicht angeschlossene Zentralheizung. Außerdem wohnt unter uns keiner, dessen aufsteigende Wärme wir nachhaltig mitbenutzen könnten. Das heißt, der Boden ist dementsprechend auch kalt. Vielleicht ist es aber auch mein Mitbewohner, der mich krank macht. Ich nenne uns Geschwister, wir erzählen uns alles. Ich trage seine Jacken und wir uns gegenseitig. Doch seit einigen Wochen reden wir kaum noch. Das Einzige, was ich von ihm höre, ist die Musik, die sich spät am Abend aus seinen Boxen durch die durchlässigen und somit nutzlosen Wände in mein Zimmer drückt. Jetzt ist es seine Songauswahl, die mir von seinen Gefühlen erzählt. Und seine geschlossene Tür. Er braucht Zeit für sich, ich weiß. Und die Grippe hat ihn auch. Trotzdem ist mein Kopf voller Gedanken, während ich versuche, meine Freundschaft mit einer Kulanz zu betanken, die nur Eltern eines Teenagers kennen müssen, wenn dieser um 0.03 Uhr immer noch nicht zu Hause ist und dann am Tag darauf schweigsam und nach Schnaps stinkend im Sonntagsbraten rumstochert.